Hallo und herzlich willkommen zu NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Wir sprechen in dieser 110. Folge über Demonstrationen, Angriffe und Störungen, Nazis greifen queeres Leben an, aber auch über den Widerstand dagegen. Wir haben dazu auf unserer Homepage schon einen langen Text vom AutorInnen-Kollektiv Feministische Intervention, AK Fein, veröffentlicht. Und genau mit denen sprechen wir heute auch. Und wir haben auch Queerbreit Dresden eingeladen. Und ich sage erstmal Hallo an euch beide und stellt euch gern erst einmal vor.
Ich bin Dele. Ich bin mit im AK Fein, den du eben gerade schon genannt hast. Wir sind ein feministisches und antifaschistisches Recherchekollektiv und arbeiten insgesamt zu Überschneidungen von sozusagen faschistischer, neofaschistischer Ideologie und Antifeminismus. Und wie du eben auch schon genannt hast, ist unser letztes größeres Projekt eben ein Monitoring gewesen von rechten Angriffen auf CSDs und Prides im letzten Jahr.
Ja, und ich bin Jascha von der Queerpride Dresden. Wir organisieren seit 5 Jahren einmal im Jahr die emanzipatorische linke antifaschistische Queerpride und sind aber auch über das ganze Jahr aktiv, um eine Community zu schaffen, um Sichtbarkeit für queere Themen, queere Menschen, queere Politik zu schaffen und uns selbst und andere zu ermutigen. Und wir sind von Anfang an in der Netzwerkarbeit sehr aktiv, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den polnischen und tschechischen Raum und versuchen eben auch das Umland, so sächsische CSDs mit zu supporten, zu unterstützen, zu vernetzen.
Im letzten Jahr, also 2024, gab es viele Angriffe auf CSDs und Prides und auch viele größere Demonstrationen von Neonazis, die diese Prides angreifen und einschüchtern wollten. Dafür gab es auch im letzten Jahr eine größere Öffentlichkeit. Angriffe auf Prides und CSDs gab es natürlich schon in den letzten Jahren, aber nach meinem Eindruck hat sich das nochmal zugespitzt und ihr beide, also auch ihr Queerpride Dresden, habt ja Datenanalysen und Strategien veröffentlicht und ihr AK Fein habt ja ein großes Monitoring für das letzte Jahr gemacht. Vielleicht fangen wir an mit einem Rückblick auf 2024. Was ist passiert? Was war neu? Was sind die Kontinuitäten? Und an welche Ereignisse erinnert ihr euch besonders?
Ich würde vielleicht mit den Kontinuitäten anfangen, jetzt auch mit einem Blick aus Sachsen. Ich glaube, bundesweit kann man sich das auch nochmal genauer anschauen. Dass es rechten Gegenprotest gibt, Störversuche, wie du schon gesagt hast, das gibt es auch schon länger. Und das gab es in Sachsen in den vor 2024, aber eher in Einzelfällen. Es gab schon früher so einzelne Attacken auf den CSD Pirna. Es gab 2022 in Döbeln eine ganz unsägliche, auch antisemitisch konnotierte Gegendemonstration der NPD und einen Buttersäureanschlag auf den Startpunkt oder den Kundgebungsort des CSD Döbeln. Und es gab auch dann schon vor 2024, also ein Jahr davor, 2023, beim ersten CSD in Radebeul, dort aber erstmal nur von lokalen rechten narzisstischen Jugendlichen von dem sogenannten Jugendblock Einschüchterungsversuche, die sich da am Rande vom CSD rumgetrieben haben, versucht haben einzuschüchtern oder ihre Stärke zu beweisen. Und genau, für uns hat sich das so ein bisschen also abgezeichnet, gerade 2024 mit Landtagswahlen, Kommunalwahlen in Sachsen, dass die politische Lage sich zuspitzt oder aufheizt. Und genau, das hat sich dann leider auch so bestätigt.
Ich denke, wir wussten oder sehr viele Leute wussten schon sehr lange, dass natürlich rechtsextreme Ideologie und Queerfeindlichkeit und auch Homophobie zusammengehen. Das ist kein neues Thema und man wusste auch schon lange, dass es da so eine neue Gemengelage gibt. die einfach eine größere Gefährdungssituation herstellt. Ich hatte persönlich oder auch wir als Kollektiv hatten das eher als so vereinzelte Unternehmungen und Vorkommnisse im Kopf. Mir ist noch im Kopf geblieben eine Veranstaltung mit einem jungen Genossen aus Weißenfels, die schon 2022 oder 2023 war und der darüber berichtet hat, wie eben schon vor einigen Jahren der CSD in diesem kleinen Ort in Thüringen unter sehr großen Bedrohungsszenarien, Nazi-Demonstrationen, auch einer echt schwierigen Sicherheitslage und einer schwierigen Verhandlungslage mit den Sicherheitsbehörden stattfinden musste. Und das war so ein bisschen so eine sehr punktuelle Vorgeschichte, die wir dazu hatten, bis wir dann angefangen haben, uns mit dem Thema ein bisschen systematischer zu beschäftigen. Und du kannst ja dann vielleicht gleich nochmal was aus der lokalen Sicht sagen. Für uns war, wie glaube ich, für insgesamt eigentlich so eine bundesdeutsche Öffentlichkeit, Bautzen letzten Sommer so ein Umschlagpunkt, wo dieses Phänomen Nazis demonstrieren organisiert gegen CSDs sehr sichtbar geworden ist und wo wir dann angefangen haben, das Ganze ein bisschen systematischer anzuschauen. Wer sind diese Nazis? Was sind eigentlich die Ausdrucksformen, die die wählen bei diesen Protesten? Gibt es da jeweils eine Vorgeschichte oder ist das neu? Und daraus ist das für uns erwachsen.
Ja, ich würde auch sagen, auch aus so einem lokalen Blick war Bautzen schon überraschend groß mit dem Protest, auch überraschend von dem gewählten Ausdruck, ne, fast so wie so ein Fußball-Hooligan-Marsch aufgezogen. Und ich denke, was sich auf jeden Fall verändert hat, auch zu früher, dass das eben nicht so lokale rechte Kader sind oder alte NPD- oder JN-Strukturen, sondern dass vieles an dieser Mobilisierung in sozialen Medien stattfindet und vor allem unter sehr jungen Menschen. Also wie erschreckend jung ein Großteil des Gegenprotestes, also der Teilnehmer dort bei den Störaktionen beim Gegenprotest waren, das ist, glaube ich, eine neue Entwicklung, die vielleicht auch erklärt, warum da denn auch das Mobilisierungspotenzial plötzlich so angestiegen ist und sich dann auch so verstetigt hat über den ganzen Sommer, dass es eben nicht einzelne Demos gab, wo dann mal eine rechte Partei im ganzen Bundesland zu einem Termin mobilisiert hat, sondern dass es wirklich so jedes zweite Wochenende eigentlich Anfragen gab, kann man nicht noch solidarisch dahin fahren, wo gibt es eigentlich eine Zuganreise hin. Ich will vielleicht aber auch nochmal so ein Spektrum aufmachen an verschiedenen Erfahrungen jetzt aus Sachsen. Einer unserer ersten Ausflüge war nach Stolberg. Ich glaube, das war der erste oder zweite CSD dort. Und das ist so eine Kleinstadt hinter Chemnitz im Erzgebirge. Und auch so vielleicht 100 Leute irgendwie bei dem CSD. Eine schöne, suite, kleine Veranstaltung. Und als wir dort gestartet sind und am Bahndamm langgegangen sind, war dann auf der anderen Seite so eine Kleingruppe mit irgendwie riesengroßen Deutschlandflaggen, haben da irgendwie so ein bisschen rumgepöbelt, Slogans gerufen und Mittelfinger gezeigt. Ne? So kann man jetzt irgendwie alles an sich abprallen lassen. Da gab es eine Anzeige gegen Beleidigungen, gegen die Polizei war dort und hat den Platzverweis erteilt. Und dann waren die auch erstmal irgendwie weg von der Demo, konnten da nicht weiter stören. Später haben wir dann mitbekommen, in der Auswertung von kleinen Anfragen muss es wohl auch noch einen Hitlergruß oder sowas gegeben haben. Genau, aber das war so ein bisschen, wie man das vielleicht auch so in seinen Vorurteilen erwartet, wenn man im sächsischen Hinterland unterwegs ist. Okay, da gibt es auch irgendwie Faschos, da gibt es Leute, die haben ein Problem mit queerer Sichtbarkeit und die rotten sich dann mal irgendwie als Zehnergrüppchen zusammen und versuchen irgendwie einfach irgendwie dagegen zu sein. Was denn schon ein bisschen größer war, war die Mobilisierung, die ja dann auch schon bundesweite Bekanntschaft über eine Spiegel-TV-Reportage bekommen hat, von der Elbland-Revolte, die den CSD Dresden am 1.6. dort die Anreise von queeren Menschen vom Hauptbahnhof zur Auftaktkundgebung da einschüchtern wollte oder dort quasi Raum nehmen wollte. Und ich würde sagen, Da haben wir eigentlich als Queerpart Dresden, wir haben mit dem CSD Dresden unsere Differenzen aus politischen Gründen, aber wir haben gesagt, ne, das ist ein Angriff, das ist ein Einschüchterungsversuch, da wollen wir intervenieren. Und wir haben dann einfach auf dem Platz, den die als Treffpunkt ausgegeben hatten, eine spontane Kundgebung angezeigt, waren dann dort. Und das war eher ein aktivistischer Erfolg für uns. Wir haben dann quasi ihren Treffpunkt genommen. Die haben sich dann sehr irritiert von dem selbstbewussten Auftreten unserer Seite in so einen Polizeikessel verzogen, wurden dann da einmal ID kontrolliert von der Polizei und hatten dann am Ende noch so schräg gegenüber vom CSD eine verregnete Kundgebung. Und ich würde sagen, das war für die eigentlich kein Ausdruck der Stärke, aber es war auf jeden Fall ein medialer Erfolg, weil sie durch die Berichterstattung, die sich sehr auf die Gegenaktionen oder auf die rechte Queerfeindlichkeit konzentriert hat, weil sie damit einfach bundesweite Bekanntschaft erreicht hat und eben gerade auch in diesen jungen, online vernetzten, kleinen rechten Gruppierungen, Active Clubs und so weiter oder DJV, die es ja auch in verschiedenen Regionen in Deutschland gibt. Und das war, glaube ich, mit auch einen Faktor, warum dann so viele rechte AktivistInnen im August nach Bautzen gefahren sind, weil da das Gefühl war, okay, hier in Ostsachsen kann man irgendwie den Queers irgendwie die Straße wegnehmen und hier kann man irgendwie Erfolge haben, Stärke zeigen. Genau, das würde ich so ein bisschen auch in dann einen Zusammenhang sehen oder einen Faktor sehen. Und ich denke, es ist aber auch wichtig, andere CSDs in Sachsen zu erwähnen, zum Beispiel in Leipzig, wo es ja auch eine relativ große Gegenmobilisierung gab, aber die 400 auch wiederum relativ, also vorwiegend jungen rechten AkteurInnen, dort am Bahnhof von der Polizei und vom Gegenprotest einfach eingekesselt wurden, dort kaum einen Schritt irgendwie raus in die Stadt zustande gebracht haben und da einfach überhaupt keine Wirksamkeit erreichen konnten. Und dann gab es noch auch wiederum in Freiberg und in Görlitz eben wiederum größere rechte, auch angezeigte Demonstrationen, die man mit berücksichtigen musste oder die lokalen OrganisatorInnen von den Prides, CSDs in ihrer Planung berücksichtigen mussten, wo man sich Gedanken machen musste, wie kommt man eigentlich sicher hin, wie kommt man sicher zurück, was ist eigentlich so ein Potenzial von Störungen. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Freiberg, wo es keine starke linke Szene gibt, wo die Strukturen nicht so erfahren sind, die ihren ersten CSD organisiert haben, das ist einfach kein Umfeld, in dem man wirklich entspannt und freudvoll auf die Straße gehen kann. Und ich glaube, diesen Impact auf die queere Sichtbarkeit hat das auf jeden Fall auch gegeben.
Ihr habt euch dann wahrscheinlich aufgrund erster Ereignisse für ein Monitoring entschieden. Also wie gesagt, ihr habt ja beide größere Datenlagen auch veröffentlicht. Wieso habt ihr euch dafür entschieden und wie habt ihr das dann erhoben?
Für uns hat das eigentlich bereits 2023 angefangen, nach dem CSD in Bautzen, wo es eben von diesem Jugendblock so, vielleicht waren es 25, 30, knapp 40 Leute, die dort den Gegenprotest gemacht haben, dass wir es wichtig fanden, das zu dokumentieren. Ich hatte dann Kontakt zu einem Landtagsmitglied von der Linken, zu Sarah Buddeberg, wo ich auch schon in der Vergangenheit zu so Sachen in Annaberg-Buchholz und so Schweigemärschen von christlichen FundamentalistInnen, wo es schon eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gab. Und Sarah hat dann auch über das Jahr 2023 immer kleine Anfragen eingereicht. Und das war von unserer Perspektive gar nicht so sehr, dass wir dann eine große Auswertung machen wollen, sondern einfach, okay, um diese Zahlen zu haben und vielleicht auch, um bei Politik und Polizei so ein bisschen zu symbolisieren, okay, es interessiert sich jemand dafür, was dort passiert. Und wenn so ein Polizeieinsatz falsch geplant ist, wenn dort irgendwie Sachen schieflaufen, dann findet das irgendwie vielleicht auch einen Widerhall. Und 2024 hatten wir bereits zu Beginn der Pride-Saison Kontakt zu Juri Wasenmüller. Juri hat eine Recherche für die Taz zu so CSDs in Ostdeutschland damals angefangen. Und auf diesen Kontakt aufbauend haben wir dann im Herbst uns überlegt, okay, wir werten mal diese ganzen Zahlen aus, weil von anderen Medien und auch von so Instituten, von der Wissenschaft jetzt kein akutes Interesse zu sehen war. Und wir waren dann auch sehr erfreut, dass es im November, als in der Artikel rauskam, quasi im gleichen Zeitraum, vielleicht kurz davor, kurz danach, auch vom Antifa-Rechercheteam eine gute Analyse zum Auftreten der Elbland-Revolte gab, dass es vom CEMAS-Think Tank über diese Online-Mobilisierungen eine Recherche oder eine Analyse gab und dann eben später noch diese gründliche Ausarbeitung vom Arbeitskreis Feministische Intervention.
Wir sind auf jeden Fall sehr spät auf die Idee gekommen, uns das Phänomen umfassender anzuschauen. Nämlich eigentlich erst, als so in der zufälligen Aufmerksamkeit sich eben die Nachrichten nach Bautzen dann gehäuft haben und angefangen haben, sich zu einem Bild zusammenzusetzen, wo wir fanden, dass das eigentlich nicht mit dem übereinstimmt, was medial kolportiert wird. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass eben diese sehr sportlich orientierten, ganz neuen, sehr jungen Nazi-Gruppen im Moment sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, so wie Elbland-Revolte. Und da hatten wir einerseits den Eindruck, da ist irgendwas schräg in der Berichterstattung. Und andererseits haben wir uns die Frage gestellt, ist das eigentlich ein ostdeutsches Phänomen? Hängt das wirklich nur mit eben dieser ja auch allgemeinen Stimmung mit den Wahlen im letzten Sommer zusammen oder ist das breiter? Und dann haben wir erst angefangen, uns das systematischer anzuschauen und dann ist eben relativ schnell klar geworden, dass im Vergleich zu diesen vereinzelten Schlaglichtuntersuchungen auf einzelne Nazi-Gruppen, einzelne Mobilisierungen und auch einzelne erfolgreiche Gegenmobilisierungen gegen diese Nazis, wenn man da nur drauf schaut, dann zeigt sich eigentlich nicht das ganze Ausmaß und es kommt auch so ein bisschen ein falscher Charakter rüber. Zum Beispiel hat sich eben bei uns dann sehr deutlich gezeigt, dass es nicht ein rein ostdeutsches Phänomen ist, sondern dass es eigentlich eher so eine Stadt-Land-Problematik ist und eher davon abhängt, wie schnell so ein mengenmäßiger Kipppunkt erreicht werden kann, wenn also Pride-Veranstaltungen sehr klein sind, es aber eine recht starke Nazi-Szene in der Gegend gibt, dann sind zum Beispiel auch in einzelnen Orten in Bayern und Baden-Württemberg da sehr gefährliche Gemengelagen entstanden. Und ja, das war sozusagen, das hat sich relativ spät bei uns zu so einem Zweifel zusammengesetzt. Und letzten Endes, je weiter wir da drin rumgegraben haben, umso mehr ist uns eigentlich klar geworden, dass das hier wirklich zahlenmäßig die größte Mobilisierung der extremen Rechten überhaupt in den letzten Jahren war. Zwar nicht zentral und nicht auf einem Haufen, so wie eben früher bei größeren Neonazi-Mobilisierungen, die dann so zu einem bestimmten Event gefahren sind, aber den ganzen Sommer über, das ganze Land über, waren da einfach Tausende und Abertausende von Nazis unterwegs. Und diese Einsicht hat uns dazu gebracht, uns das wirklich dann nochmal kleinteiliger anzuschauen.
Was sind für dich die Ergebnisse oder für euch die Ergebnisse, die aus diesem Monitoring so am meisten hervorstechen?
Wir haben dieses Monitoring jetzt in den letzten Wochen und Monaten bei unterschiedlichsten Gruppen, Veranstaltungen, feministischen Kongressen, Vernetzungen und so weiter vorgestellt. Und abgesehen von den Ergebnissen zu den beteiligten Nazis, die uns vielleicht selbst da sehr interessiert haben, war es hauptsächlich eigentlich die Erkenntnis, dass die Nazi-Demonstrationen und Angriffe nicht mit dem Charakter des CSDs irgendwie korrespondieren. Also der Frage, wie politisch stellt man sich als CSD auf, formuliert man direkt ein CSD-Motto, das gegen rechts, gegen Rassismus oder irgendwie anders politischer formuliert ist. Das hängt in keiner Weise damit zusammen, ob Nazis das angreifen oder nicht, sondern die Angriffe gehen sozusagen quer rüber von sehr politischen bis zu ganz unpolitischen Prides. Und das ist natürlich in lokaler Bündnisarbeit eine sehr wichtige Erkenntnis, dass man sich quasi nicht schützen kann, indem man sich besonders unpolitisch aufstellt. Das war eine wichtige Erkenntnis. Und wie ich schon gesagt hatte, dass das Problem auf keinen Fall auf Ostdeutschland beschränkt ist. Denke, diesen Sommer zeigt sich sehr deutlich, dass die Prides und die Bewegungen in Ostdeutschland deutlich besser darauf vorbereitet sind. Also da funktioniert schon Vernetzung und gegenseitiger Support und so weiter. Während im Westen, glaube ich, die Einsicht erst so langsam durchsickert, dass Prides gerade in kleineren Städten und gerade mit kleineren und neueren Strukturen einfach ein relativ bedrohtes Angriffsziel sind und dass da was gemacht werden muss.
Genau, vielleicht bleibe ich erstmal bei den Zahlen. Die decken sich auch mit jetzt neuen Zahlen der Polizei aus der polizeilichen Kriminalstatistik zu politisch motivierter Kriminalität in Sachsen. Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Anzahl von Störaktionen und auch der Anzahl der StörerInnen-AngreiferInnen in 2024. Das waren letztes Jahr dann ungefähr 2600 Personen, die dort mobilisiert werden konnten. Und bei den Zahlen für feindlicher Gewalt oder Straftaten, die bei der Polizei angekommen sind, sehen wir eben auch einen Anstieg von 72 in 2022 über 76 in 2023 zu einer fast schon Verdoppelung 2024 auf 140. Und da würde ich sagen, das hängt aber auch, da ist vielleicht das Verschiebung in das Hellfeld ein bisschen mit zu bedenken. Da sehen wir auch einen deutlichen zeitlichen Zusammenhang mit Anti-CSD-Aktivitäten. Also so Sachen wie, dass in Bautzen Regenbogenflaggen zerrissen, angezündet worden sind, der Hitlergruß beim CSD in Stolberg, solche Sachen. Da sieht man dann so einen zeitlichen Zusammenhang. Und diese Zunahme sehen wir auch bei der Erhebung von der RAA-Opferberatung in Sachsen. Wie gesagt, das hat sich so ein bisschen vorangekündigt aus unserer Perspektive 2023, aber wie stark sich das ausgeprägt hat, war, glaube ich, für alle schon nochmal überraschend. Und ich glaube, was wir aber auch sagen wollen, dass gleichzeitig gibt es ein wichtiges Zeichen von der Empowerment von Queerness im, sagen wir mal, bunten Hinterland. Es gab 2019 vier CSDs in Sachsen und 2024, 5 Jahre später, eben den bisherigen Höhepunkt von 23 queeren Demonstrationen, Kundgebungen in der Pride-Saison. Und da würde ich sagen, da ist auch eine deutliche Repolitisierung zu erkennen, wo möglicherweise wir als Queer Pride Dresden auch einen kleinen Beitrag zu leisten konnten. Und ich würde dir zustimmen, es gibt einen Anstieg an Aufmerksamkeit und Solidarität im vergangenen Jahr, der sich durchzieht und der auch über die queere Szene hinausgeht. Ich glaube, da passt auch der Hashtag Danke Antifa ganz gut dazu. Wenn man es von den Zahlen ein bisschen abstrahiert, sehen wir, denke ich, dass Queerfeindlichkeit aktuell ein wirklich starkes Mobilisierungsthema bei der extrem Rechten ist. Die Frage ist, ist das in gewisser Weise, in Anführungszeichen, nur ein Trend? Ich würde sagen, Rassismus als Kategorie der Menschenverachtung ist dort genauso schnell abrufbar. Das haben wir in Magdeburg nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gesehen. Das haben wir dieses Jahr beim Aufdecken der letzten Verteidigungswelle gesehen, dass diese menschenverachtenden Einstellungen genauso in akute oder auch länger geplante Gewalt umschlagen oder dazu führen. Und dann haben wir auch noch aus dem letzten Jahr ja auch gesehen mit dieser Möchtegern oder tatsächlichen Terrorgruppe der sächsischen Separatisten, dass es diese gewaltbereiten und auch clandestinen rechten Zellen und Netzwerke in Sachsen zusätzlich zu diesen jungen, aktivistisch oder aktionistisch geprägten Jugendgruppen gibt.
Ja, ich kann vielleicht auch noch was zu AkteurInnen dieser Störungen und Demonstrationen hinzufügen. Wenn man sich nur die angemeldeten Demonstrationen anschaut, also es gibt ein Pride und irgendeine Nazi-Gruppe, meistens so eine Kleinstpartei wie der Dritte Weg, melden eine Gegendemonstration an, dann sieht man, dass Nazi-Umfeld oder die Nazi-Szene, die dann auch medial eben sehr stark hervorgehoben worden ist. Also so eine Mischung aus sehr jungen, meist männlichen, wohl relativ frisch politisierten Aktivisten und so einer kleinen Gruppe von älteren Kadern, die das Ganze anleiten und organisieren. Wenn man den Blick aber ausweitet über diese organisierten Aktionen zu diesem ganzen breiten Feld von Störungen, das eben von Regenbogenflaggen runterreißen über Pöbeleien bis hin zu körperlichen Angriffen bei der An- und Abreise geht, dann denke ich, muss man betonen, wir wissen in den allermeisten Fällen überhaupt nicht, wer da die TäterInnen sind. Das heißt, wir sprechen jetzt sozusagen immer von extrem rechten Angriffen auf Prides und CSDs, aber tatsächlich kann man eigentlich in diesem großen, großen Dunkelfeld davon ausgehen, dass sehr große Teile der, ich sag mal, Normalbevölkerung sich an irgendeiner Stelle dann auch mal berufen fühlen, eine Regenbogenflagge runterzuwerfen oder irgendwas Unflätiges der Demo hinterher zu rufen oder sowas. Und ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es da so ein großes Dunkelfeld gibt und auch so eine, ja, eigentlich leichte Verfügbarkeit von diesen Übergriffen, zumindest den eher niedrigschwelligeren und nicht auf konkrete körperliche Gewalt ausgerichteten, dass man deutlich davon ausgehen muss, dass es eben nicht ganz alleine die extreme Rechte ist und nicht ganz alleine diese jungen, schwarz gekleideten, erlebnisorientierten Nazis.
Ich würde dir da voll zustimmen. Wir sehen das auch in den Zahlen vom Sachsenmonitor, was eine Erhebung im Auftrag der Landesregierung ist. Die hat 2023 gezeigt, dass 30% der Bevölkerung gleichgeschlechtliche Beziehungen für vermeintlich unnatürlich halten. Das war ein Anstieg von 7% im Vergleich zu dem Jahr davor. Und zu dem einen Punkt von der Geschlechterperspektive würde ich sagen, dass zumindest mein Eindruck ist, im Vergleich zu so anderen Nazi-Aufmärschen wie 13. Februar in Dresden, dass der Anteil von weiblichen Teilnehmenden schon nicht zu unterschätzen ist. Also die sind in der Minderheit, aber die sind auch immer wieder sichtbar. Und das hat ja auch wiederum dann ideologische Bezüge zu den Fatwives und deren Instagram-Kanäle, wo biologistische Familienbilder vertreten werden und stark gemacht werden. Was ich genauso auch in der Praxis sehe, ist diese Verbindung, diese Allianzen von Mobilisierung und Organisierung. Wir sehen eben diese Störversuche junger Gruppen. In Dresden war es die Elbland-Revolte, die hatte dann Support aus Bautzen von Obsturium oder auch von Deutsche Jugend voran. Und dafür bilden dann langjährig etablierte JN-Strukturen häufig ein lokales Rückgrat, die dann organisatorische Unterstützung bekommen durch meistens relativ wenige Kader oder also die dann an sehr vielen Stellen einspringen, Kader von der Heimat oder von den Freien Sachsen, wie Stefan Trautmann, wie Max Schreiber oder Nico Koal.
Kommen wir doch mal in die Gegenwart nach 2025. Wir haben also jetzt Analysen zur Pride-Saison 2024. Wir haben die Aufmerksamkeit aus dem letzten Jahr und eben die vielen Angriffe. Was hat das denn für Auswirkungen auf die Pride-Saison in diesem Jahr? Wie ist die Stimmung? Wie ist es mit der Solidarität? Was hat sich verändert? Was braucht es vielleicht noch?
Seit wir dieses Monitoring veröffentlicht haben, habe ich den Eindruck, dass das Interesse an dieser Frage und an dieser Datenlage unheimlich gewachsen ist und auch unheimlich sichtbar geworden ist. Unterschiedlichste, auch antifaschistische Vernetzungen und aktivistische Gruppierungen schauen sich das Thema an. Widersetzen war interessiert, unterschiedlichste lokale Bündnisse sind interessiert und ich glaube, da ist in unterschiedlichsten Regionen ganz, ganz viel am Wachsen. Das sozusagen so aus der Rechercheperspektive darüber. Gleichzeitig kann man sehen, dass die Nazis ungefähr dieselben Spektren wie 2024 da auch besonders herausgestochen sind, sich ziemlich professionalisiert haben. Die haben jetzt gemeinsame Memes, wo man immer nur den entsprechenden Ort austauschen muss und das Datum. Die haben Merchandise, wo man Transparente und Fahnen und sowas für Anti-Pride-Veranstaltungen bestellen kann. Früher war es ja schon immer sehr um diesen sogenannten Stolzmonat herum fokussiert. Jetzt ist es ganz viel konkreter Support für Gruppen vor Ort, die diese Mobilisierungen machen wollen. Und entsprechend ist da, glaube ich, von sozusagen von allen Seiten einiges an Bewegung drin dieses Jahr.
Ich denke auch, dass DJN, DJV, DST und Co. wieder versuchen werden, an die Mobilisierungserfolge und an diese Bilder von Einschüchterung von rechter Stärke anzuknüpfen. Ich habe jetzt vor allem den sächsischen Blick, deswegen würde ich sagen, es wird wahrscheinlich wieder bundesweite werden diese AktivistInnen nach Bautzen fahren, auch nach Görlitz. Auch Görlitz wird wieder ins Ziel genommen werden. Und gleichzeitig kann ich nur das bejahen, was Dele geschildert hat, dass es viel Solidarität gibt. Wir hatten jetzt anknüpfend an ein Vernetzungstreffen in Berlin von ostdeutschen kleineren CSDs und Prides das Statement »Wir sind das bunte Hinterland« veröffentlicht, um einfach zu zeigen, es gibt uns, wir sind ansprechbar, es gibt die queere Vielfalt im Hinterland und wir lassen uns nicht einschüchtern, wir wollen uns nicht vertreiben lassen. Und wir hatten im vergangenen Monat auch als Vorbereitung auf die Pride-Saison eine Veranstaltungsreihe, die Queer Action Weeks, vorbereitet, komplett ehrenamtlich, ohne eine Förderung, das war relativ kurzfristig. Und hatten dort Empowerment-Workshops, Selbstverteidigungskurse, Community-Events, Bildungsveranstaltungen. Gestern einen Panel mit Menschen vom CSD Döbeln und aus Bautzen und von einer Beraterin der RAA Sachsen. Und auch da gestern hat sich gezeigt, es gibt das queere Selbstbewusstsein, es gibt den Wunsch, weiter diese Sichtbarkeit auch überall im Land dafür einzutreten. Und es gibt aber große Sorgen in den Regionen abseits der Großstädte. Denn da, wo rechte und antidemokratische Kräfte einen Einfluss gewinnen, da werden alternative Räume, da wird die queere Sichtbarkeit aktiv bedroht. Und wir sagen, wir wollen aber daran festhalten. Gerade dort ist es entscheidend, dass queeres Leben und dass demokratische Werte sichtbar bleiben und verteidigt werden. So, egal, ob dort die Polizei oder die Politik das unterstützt oder nicht. Und ich würde sagen, neben dieser Professionalisierung der rechten Gegenaktivitäten gibt es aber auch Punkte, die ich positiv sehe, die mir Mut machen. Das waren die riesigen und sehr erfolgreichen Proteste gegen den Parteitag in Riesa, wo sich gezeigt hat, da gibt es eine Aufmerksamkeit über den Osten, über unmittelbar betroffene Regionen hinaus für die Probleme mit der AfD, mit diesen rechten und faschistischen Kräften, die sich hier festsetzen. Und es gibt die Bereitschaft, dort auch bis hin zu Aktivitäten, Aktionen des zivilen Ungehorsams, dem entgegenzutreten. Wir haben das in Berlin am 22.03. und letztes Wochenende am 31.05. gesehen, wo es wieder breitere Aktionen gegen rechte Aufmärsche gab. Und wir hören immer wieder von unseren Queer Neighbors, wie wir sie nennen, wie wichtig das ist, dass sie eingeladen werden, dass sie gehört werden, dass sie Solidarität und Unterstützung erfahren. Insbesondere, wenn diese Unterstützung über einzelne Aktionstage hinweg besteht, wenn Strukturen im Austausch bleiben, wenn man auch voneinander lernt. Und Dele, du hattest das angesprochen, das ist kein rein ostdeutsches Phänomen. Auch die AfD-Wahlergebnisse sind kein ostdeutsches Phänomen. Das, was die AfD vor 10 Jahren in Ostdeutschland für Ergebnisse hatte, hatte sie denn vor 5 Jahren in Westdeutschland, und was vor 5 Jahren in Sachsen das Ergebnis war, ist jetzt irgendwie in Baden-Württemberg eine Zustimmung zur AfD. Ohne dass ich die Zahlen jetzt im Detail geprüft habe, aber man kann die Vergleiche auf jeden Fall in der Größenordnung ziehen. Und da können wir voneinander lernen, da hilft diese gegenseitige Unterstützung und Solidarität sehr, sehr viel. Auch wenn man jetzt nicht zu jedem CSD in Sachsen fahren will, das sind einfach ziemlich viele. Das schaffen wir noch nicht mal aus Dresden alle abzudecken. Es gibt auch Terminsüberschneidungen und so weiter, aber was den kleineren CSDs im Osten hilft, ist auch finanzielle Unterstützung, ist mediale und öffentliche Sichtbarkeit. Weil jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Das eine sind diese Angriffe auf einzelne Veranstaltungen, auf queere Events. Und was aber mindestens genauso ein Angriff ist und eine Schwächung, sind Haushaltskürzungen zulasten zivilgesellschaftlicher Initiativen. Wir sehen, dass die AfD auf der einen Seite ideell und finanziell dieser aktivistischen Strukturen, dieser Angriffe auf queeres Leben, auf Vielfalt, auch Vielfalt in der Sprache fördert und dass sie gleichzeitig und häufig zusammen mit der CDU in den Kreistagen und lokal vor Ort die Grundlagen angreift für alle, die sich zivilgesellschaftlich engagieren wollen in der Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten. Das ist das eine, wenn dieses Jahr die Polizei an einem Tag mal strikter gegen Störversuche vorgeht. Das hilft an diesem einen Tag. Aber der Entzug der Finanzierung von wichtiger Bildungs- und Präventionsarbeit, der schadet das ganze Jahr über. Und wir sind in Sachsen und nicht nur in Sachsen so weit, dass es rechte Mehrheiten von AfD und CDU in Kreisräten gibt, die auch zusammen, da ist die Brandmauer, wenn sie überhaupt mal gestanden hat, liegt dort vollkommen in Trümmern, die diffamieren zusammen zivilgesellschaftliches Engagement, die kürzen die Demokratiebildung weg, die kürzen Aufklärung und Prävention weg. Und da werden auch immer wieder Förderungen von Bundesmitteln vom Programm Demokratie Leben blockiert. Da muss ich sagen, da macht uns die neue Bundesregierung und da macht uns aber auch die sächsische Minderheitsregierung im Landtag keine großen Hoffnungen. Da ist auch einfach die Solidarität unter vielen Menschen im linken Spektrum außerparlamentarisch gefragt. Wir als Queerpride arbeiten komplett ehrenamtlich, ohne eine öffentliche Förderung. Wir wollen uns davon auch nicht abhängig machen. Wir freuen uns immer über Spenden. Und ich glaube, was wir aber auch sagen können für diese Saison, und das ist in diesem Statement, wir sind das bunte Hinterland, auch richtig schön formuliert. Wir sind vorbereitet, wir sind nicht allein und zusammen werden wir auch immer wieder ein antifaschistisches Zeichen setzen gegen den Hass, gegen die Ausgrenzung und für ein besseres und befreites Leben für alle.
Und das war die 110. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast zum NSU-Komplex und rechten Terror. Bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info, auf Social-Media-Kanälen @NSU-Watch und ihr könnt auch gerne unseren monatlichen Newsletter abonnieren, nsu-watch.info/Newsletter. Da kann man das tun. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.